Produzenten haben eine viel weitreichendere Rolle, als wir das so glauben. Und ich glaube, einen Teil dessen können wir auf unser Business übertragen, als Führungskräfte, Teamleads etc. pp.
Wie kriegen wir das so hin, dass ich nicht nur das Gefühl habe, der greift mich jetzt an? Dafür Tools zu haben, ist ja elementar in einem Unternehmen. Und natürlich gerade, wenn man Perfektion anstrebt und immer weiter von einem mäßigen Rapper zu Jay-Z werden will und selbst als Jay-Z noch die Ambition hat, den Sport in noch größerer Perfektion auszuüben.
Und die wenigsten, und zufälligerweise genau Jay-Z, haben das nicht, sondern die bleiben humble und freuen sich über den Input und versuchen dann gemeinsam mit dem Produzenten Dinge zu verändern. Und das trennt dann am Ende die Spreu vom Weizen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen zu Folge 81 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Stelle und es ist eine kleine Premiere hier mal wieder bei Learnings, denn zum ersten Mal in 81 Folgen habe ich überhaupt keine Ahnung, worüber ich heute reden soll, denn Philipp wollte es mir nicht verraten.
Das stimmt. Ich habe gegrübelt am Wochenende und mir so ein paar Gedanken und Notizen gemacht und vor allem ein ganz tolles Interview gesehen, nämlich zwischen Pharrell Williams und einer anderen Legende, nämlich Rick Rubin. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich dich ein bisschen challengen, denn du bist ja bekanntlich der Chief Cultural Officer von The Ambition, der schönsten, größten, einzigen Hip-Hop-Consulting-Company Deutschlands.
Mindestens der
und
Welt.
Und da muss man natürlich wissen, wo dieser Pharrell Williams herkommt, was ihn so ausmacht, in welcher Crew er war. Deswegen habe ich auch direkt zwei schnelle Fragen an dich mitgebracht. Frage Nummer eins, Pharrell ist nicht als Solokünstler groß geworden, sondern als Teil einer Crew. Wie hieß diese Crew? Und Frage 2, wer war Teil dieser Crew neben Pharrell?
Okay. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, das führt jetzt hier direkt in die Katastrophe, wenn du jetzt hier Faktenwissen abfragst. Wie hieß auf dem zweiten Album der 8. Song und wie lang war der? Aber gut, das kriege ich noch hin. Nerd hieß die Crew auf jeden Fall. Ob es davor mal eine andere Schülerband gab, weiß ich nicht, aber damit wurde er bekannt und Nerds sind, wenn mich nicht alles täuscht, 3.
Richtig.
Nummer 2 ist Chad.
Richtig.
Chad Hugo.
Chad korrekt. Hugo.
Yes, ja, schon zwei Namen und Nummer 3 muss ich leider passen.
Chad und Shay waren zusammen mit Pharrell Nerd und natürlich sind die Neptunes auch noch ein Begriff, ne?
Ja, sicher.
Als Producer hat er sich da ja betätigt. Ich habe dann auch nochmal in seiner Diskografie geguckt, beeindruckende Tracks. Man könnte fast sagen, er hat uns über die letzten 20, 25 Jahre begleitet und einen Hit nach dem anderen gebracht. Hast du ein Favorite von ihm?
Drop it like it's hot. Kein Plan, du gibst bestimmt noch was Abgefahreneres davon. Aber kommen die nicht aus dem gleichen Dorf, wo Timbaland herkommt oder aus der gleichen Ecke oder so?
Genau, Pharrell kommt aus Virginia, konkret aus Virginia Beach, 73 geboren. Also schon auch.
Pharrell ist 73 geboren. So alt ist er schon.
Wahnsinn,
krass,
ne?
10 Jahre älter als ich.
Der wird nächstes Jahr einfach mal 50.
Und sieht aus wie 27.
Absolut. Ja. Mega geiler Typ, mit 1000 Leuten gearbeitet. Timberlake, Miley Cyrus, Jay-Z, NSYNC, Britney Spears. Also man sieht auch relativ breit und weit sein Feld. Und natürlich mit Snoop Dogg. Du hast ja gerade schon Drop It Like It's Hot gefeiert. Da werden wir nachher nochmal in Ruhe drüber sprechen. Kleiner Fun Fact, einer seiner größten Hits ever war mit Robin Thicke. Blurred Lines. Er hat nur blöderweise keine Kohle verdient, weil er hat Marvin Gaye gesampelt, so zumindest der Vorwurf der Hinterbliebenen von Marvin Gaye. Ich glaube, die Tochter hat ihn da irgendwie verklagt.
Okay.
Tatsächlich hat man sich mehrere Monate vor Gericht gestritten, die beiden Songs miteinander vergleicht. Es geht konkret um den Song Had to Give It Up von Marvin Gaye. Also alle mal reinhören und vergleichen Blurred Lines und Had to Give It Up von Marvin Gaye. Musikexperten sagen, das eine hätte mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Letztendlich hat das Gericht aber trotzdem gegen Pharrell entschieden. Darüber beklagt er sich auch episch in diesem Interview mit Rick Rubin und hat am Ende, glaube ich, knapp 10 Millionen Dollar zahlen müssen. Und so gut wie alle Rechte an diesem Song verloren. Es geht sogar so weit, dass die Familie von Marvin Gaye versucht hat, Blurred Lines zu verbieten. Also es durfte nirgendwo mehr gespielt werden. Ich weiß gar nicht, soweit habe ich es dann jetzt auch nicht nochmal recherchiert, ob dieser Song jemals wieder lief nach diesem Gerichtsurteil. Ich glaube, es war 2018, 19 so die Ecke. Auf jeden Fall ein Step Back für den dann doch inzwischen nicht mehr ganz so jungen Pharrell.
Aber insgesamt, also ich bin noch gespannt, wie gleich Rick Rubin da noch später reinkommt, aber
ja.
Pharrell ist natürlich super spannend, auch einfach in der ganzen Hip-Hop-Kulturgeschichte und Rap-Musikgeschichte. Für Timbaland, den anderen Kollegen aus Virginia, wie ich jetzt gelernt habe, gilt das natürlich auch ein Stück weit, weil die damals irgendwo einmal von der Inszenierung des Produzenten her, auch selber Pharrell als Künstler am Start zu sein, auch als Vocalist und
absolut.
So weiter und auch einen Sound zu machen, der das ganze Ding nochmal voll für den Mainstream geöffnet hat, super futuristisch und innovativ war, gleichzeitig aber sich nie wie Sellout, der macht jetzt komische, eklige Retorten-Popmusik und verkauft hier unsere Kultur, angefühlt hat. So, das ist erstmal eine krasse Leistung.
Absolut.
Und ne, ja, auch niemand, der irgendwas mit damals, als er angefangen hat, der war Gangster-Rap riesig hoch, aber eher jemand, der null mit irgendwelchem Gangster-Rap und Gangster-Images zu tun hat, kommt
ja.
nicht aus New York, trägt nicht den Rucksack mit der Plattensammlung durch die Gegend, sondern
Nein.
ist irgendwie so völlig anders. Und also deshalb sehr viel zur Hip-Hop-Evolution beigetragen.
Definitiv. Pharrell, krasser Typ. Bevor wir über sein Gespräch mit Rick Rubin sprechen, noch der kurze Hinweis auf unsere Freunde von Zipgate. Denn
yes.
keine Learnings-Folge ohne, dass sie von Zipgate präsentiert wird und ohne Gespräch zwischen dir und Pia.
Genau, das bringt immer nochmal das extra Learning rein. Denn ihr alle wisst ja, Zipgate hat nicht nur tolle digitale Telefonanlagen, die wir seit Jahren nutzen, sondern auch sehr innovative, geile Techniken der Unternehmensführung und der Zusammenarbeit. Und Pia erzählt uns ein bisschen mehr darüber. Ich habe was gelernt und ihr dürft es mitlernen.
Ihr bietet Büroführungen, bei denen man einen Einblick in eure Arbeitsweise bei Zipgate bekommen kann. Aktuell ersetzt ihr das wegen Covid mit den Remote Insights. Was passiert da? Warum sollten wir da mitmachen?
Ich würde sagen, ja, wir bieten die Remote Insights an und die sind so ein bisschen was anderes als die Führungen. Also da ersetzt nicht das eine das andere so richtig. Bei den Führungen, da läuft eine Kollegin vorne weg und erzählt einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Interessierten, wie wir arbeiten. Dabei läuft man halt dann auch direkt durchs Büro und sieht direkt, was erzählt wird. Das heißt ja auch so schön, sehen heißt glauben. Und wenn man dann vor unserem Portfolio-Board beispielsweise gestanden hat und davon erzählt hat, dass es bei uns keine Abteilungen, sondern crossfunktionale Teams gibt und dass die einzelnen Bereiche keine Geheimnisse voreinander haben, weil interne Konkurrenz schlecht ist, dann ist das schon cool, wenn man dann auch die Magnete mit den Gesichtern von Entwicklerinnen, UXern, Researcherinnen etc. mal drauf sehen kann und die Stickies, auf denen Infos über die Produkte und ihre Ziele und sowas draufstehen. Und man läuft dabei halt durch den wahren Alltag. Da wird auch nichts weggeräumt, bevor die Besucher kommen oder so. Denn alle Daten, die jetzt sowieso irgendwie vertraulich werden, also Kundendaten oder so, die liegen eh nicht offen rum. Und alles andere kann ruhig jeder sehen, ob das jetzt Boards sind oder Backlogs oder Sticky-Gemäldesammlungen vom Tier der Woche oder das Chaos in den Büroräumen. Also da wird vorher nicht aufgeräumt. Das sieht dann auch am nächsten Morgen noch so aus und sah auch, bevor Besucher vorbeigekommen sind, so aus. Die Remote Insights dagegen sind zwar remote, können dafür aber auch ein bisschen individuell passender gemacht werden. Die macht mein Kollege Siggi. Der ist auch in der Geschäftsführung und seit Anfang an dabei. Also man kann sagen, der hat schon alle Pferde kotzen sehen. Und der kann aus dem Nähkästchen erzählen und eben auch Fragen beantworten, die sich die Truppe, die dann da ist, virtuell, vorher oder in dem Moment überlegt hat. Das Ding ist aber auch, anders als die Führungen, nicht kostenlos. Das kannst du halt mit so vielen Leuten aus deiner Firma oder aus einer anders zusammengefundenen Menschengruppe buchen und dann auch etwas präzisere Fragen stellen, logischerweise. Wenn jetzt zum Beispiel ein Konzern mit seiner Führungsriege virtuell vorbeikommt, werden die andere Fragen haben, als wenn ich jetzt meinen privaten Ponyverein zusammentrommel und wir uns die Insights zusammen gönnen für agile Stallorganisation oder so. Bei den Führungen darf natürlich auch gefragt werden, was das Zeug hält, aber da treffen dann halt Konzernfragen auf Ponyvereinfragen. Und da die Zeit bei den Führungen auch ein bisschen begrenzt ist, gehen der Erfahrung nach dann alle eher mit so ein bisschen angeregtem Appetit raus, statt satt wie nach den Remote Insights. Und die Insights, die dauern halt so 2 bis 2,5 Stunden und eine Führung dauert so lange wie die jeweilige Führungskraft, Bock hat zu erzählen und Fragen zu beantworten und wann der Redner auf der Bühne anfängt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Lilien Duss meinen, weil die Führungen eben meistens vor dem Speaker stattfinden. Als Orientierung für die Führung wurde mir, bevor ich meine erste Führung gegeben habe, mal einen Zeitrahmen von mach das mal so einer Viertelstunde vorgeschlagen und surprise, ich habe es noch nie unter einer halben Stunde geschafft. Aber das macht halt auch einfach Spaß zu erzählen. Deswegen machen wir das auch alle freiwillig. Deswegen kosten die Führungen halt auch nichts. Die Insights, die kann man übrigens auf zipgate.de/Besuch buchen, Hashtag Werbeblock. Also Ponyvereine aller Länder, vereinigt euch und schaut mal beim Sigi vorbei, der freut sich schon.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ich mag das ja sehr gerne, ne? Also dein Gespräch mit Pia. Ich bin auch immer so ein bisschen eifersüchtig und denke mir, ob man daraus nicht so ein kleines Spin-off machen könnte, sollte, müsste.
Das nicht das eigentliche
Learnings. Das eigentliche ist. Learnings, ne? Tobias und Pia.
Manchmal wirst du nachts schweißgebadet wach und dachtest dir, was, wenn die ohne mich weitermachen?
Nicht nur manchmal. Sehr häufig. Aber zurück
zu. Wir sind loyal. Sowohl Pia als auch ich sind loyal. Mach dir keine Sorgen.
Das finde ich gut. Ja. Kommen wir zurück zu Pharrell und Rick Rubin. Wie gerade schon gesagt, war ich sehr inspiriert, durch ein Gespräch der beiden zu finden auf YouTube. Präsentiert von der GQ, war ich total überrascht, aber die GQ macht wohl auch alle paar Jubeljahre mal ein geiles Interview auf YouTube. Mhm. Dieses Interview oder Gespräch fand statt in Malibu in den legendären Shangri-La-Studios von Rick Rubin. Rick Rubin ja auch eine absolute Legende. Voll. Dein Lieblingssong von Rick Rubin?
Ja, da kann ich jetzt wieder das Naheliegendste sagen und mit Jay-Z um die Ecke kommen.
Mhm. 99 Problems.
99 Problems, aber 99 Problems ist halt auch einfach mal schweinegeil.
Ist absolut legendär. Pharrells Lieblingssong von Rick Rubin ist tatsächlich Rock the Bell von LL Cool J.
Nice.
Ja, also
man könnte auch noch die Beastie Boys irgendwo reinbringen, aber Rick Rubin ist ja auf, ich weiß nicht, vorweg, also, genau, ist ja auf mehrere Arten legendär,
ja.
Weil erstens legendär, weil Def Jam Mitgründer zusammen mit Russell Simmons und so weiter, wichtigstes Label der Hip-Hop-Geschichte wahrscheinlich, gerade am Anfang super wichtig und so weiter und so fort, dann Produzent von diversen riesengroßen blablabla Sachen und dann im nächsten Karriereabschritt ja auch nicht nur erfolgreicher Rap-Produzent, sondern auch jemand, der zum Beispiel meine Lieblingssongs von Johnny Cash produziert hat und mit die diversen Rockgrößen zu sagen, ehrlich.
Ja, echt? Bist du ja. Johnny Cash Fan?
Voll.
Krass. Ich und Walk the Line, bester Film?
Ja, nice, auf jeden Fall. Aber tatsächlich auch über die Musik vor allem. Aber gerade diese, wie hieß das, American Recordings oder so, die zusammen gemacht haben. Mhm. Also nicht so der alte Cowboy Johnny Cash, sondern eher dieser melancholische Hurt Johnny Cash. Feier ich sehr. Mhm. Auch wieder Rick Rubin. Hat jetzt dann weniger mit Hip-Hop zu tun, macht einen dann aber ja auch immer so ein bisschen stolz und ist ja dann irgendwie auch geil, wenn er da überall rasiert.
Mhm. Finde ich spannend, ein Johnny Cash-Beispiel und zahlt auch voll auf der Story oder dem Learning ein, über das ich gleich mit dir sprechen möchte. Denn Produzenten haben eine viel weitreichendere Rolle, als wir das so glauben. Und ich glaube, ein Teil dessen können wir auf unser Business übertragen, als Führungskräfte, Teamleads etc. pp. Vielleicht noch vorab, beide haben ihre Geschichte im Hip-Hop, du hast es gerade erwähnt, Rick Rubin auch eine absolute Legende. Beide sprechen in diesem Interview darüber, wie schwierig es war, an Rap zu kommen damals, für uns ja heutzutage irgendwie kaum mehr nachvollziehbar. Aber die beiden haben gesagt, es war unglaublich schwierig. O-Ton Rick Rubin, er hat gesagt, it was the underground of the underground und man war total happy, wenn man irgendwie mal an eine Aufzeichnung von Yo MTV Raps kam und so weiter und so fort, weil es einfach eine tiny, tiny Subculture darstellte, von der niemand geglaubt hat, dass sie jemals so groß wird. Und Fun Fact, sie glauben, es lag an den Weißen, an den Whiteys, dass diese Culture so groß geworden ist, weil die letztendlich die waren, auf die die Industry gehört hat damals. Und als diese Welle dann überschwappte und plötzlich auch diese ganzen blassen Menschen diesen Rap gehört haben, hat man gesagt, ja okay, dann können wir es nicht länger O-Ton unterdrücken und müssen dem Ganzen jetzt freien Lauf lassen. Und ja, das eine kam zum anderen und jetzt sitzen wir hier und recorden im Keller von The Ambition.
Bestimmt, dann die Konsumenten, dass die Nachfrage auch da ist, ist dann vielleicht das Entscheidende am Ende, auch wenn natürlich in erster Linie die Leute, die es erstellt haben, wichtig sind. Und da ja aber auch noch ganz witzig, Rick Rubin, einer der nicht so super vielen, gerade aus den frühen Jahren, der eine Menge kreiert hat und halt eben auch weiß ist, ne? Und da auch jemand war, der es erst so konsumiert hat und mitbekommen hat und dann gesagt hat, ey, ich will dabei sein und plötzlich war er im Zentrum.
Da gibt's aber auch wieder eine schöne Perspektive von Pharrell, ohne jetzt ewig weit abschweifen zu wollen. Ich weiß, wir haben schon sehr lange gesprochen und sind noch nicht beim Learning, aber Pharrell sagt, nicht wir haben Millionen von Tonträgern verkauft, sondern ihr Menschen habt Millionen von Tonträgern gekauft. Also wurden gemacht von den Fans, von der Kultur. Und wir haben es überhaupt nicht in unserer Hand, erfolgreich zu sein. Wir produzieren und ob das am Ende 10, 100, 1000 oder 10 Millionen kaufen, können wir nicht beeinflussen. Wir machen den besten Job und es liegt an euch, das Ding dann am Ende eben zu kaufen. Das heißt, von dem her gibt er den Erfolg in die Hände anderer, wenn man so möchte. Aber auch darüber könnten wir jetzt eine ganze Folge machen.
Ja.
Vielleicht machen wir einen Spin auf der Folge. Ich möchte tatsächlich gerne einsteigen in das, was ich mitgebracht habe und eben auch schon angeteasert wurde. Und zwar unterhalten sich die beiden darüber, wie sie Musik produzieren, wie ihr Verständnis eines guten Producers ist. Und beide tauschen sich darüber aus, wie es so ist, mit den legendärsten Künstlern und Künstlerinnen aller Zeiten zu arbeiten. Du hast eben einige Beispiele genannt. Bei Pharrell waren es unter anderem dann eben auch Jay-Z und Kendrick Lamar. Und genau die beiden hat er als Beispiel herangeführt. Also Pharrell, wie eine Künstler, Künstlerin und Produzenten, Produzentin Verbindung funktioniert und wie man wirklich Außergewöhnliches schaffen kann. Und zwar sagt er, dass es als Produzent nicht nur darauf ankommt, Dienstleister zu sein und Beat zu produzieren und jemanden ins Studio einzuladen und zu recorden, sondern es geht auch darum, jemanden zu coachen und zu guiden und vor allem, und das finde ich ganz spannend, auf die Dinge zu achten, die man als Künstler, Künstlerin selber nicht mitbekommen kann. Und er nennt da zwei ganz spannende Beispiele. Zum einen das Beispiel, dass Menschen ja nachts schnarchen und überhaupt nichts davon mitbekommen. Weil sie nehmen das nicht bewusst wahr, weil sie schlafen ja. Und genau diese Dinge beobachtet er auch bei Künstlerinnen und Künstlern. Also nicht, dass sie nachts schlafen, schnarchen, nachts schlafen hoffentlich, aber nachts schnarchen, aber eben Dinge unbewusst tun. Seien es Betonungen, die Art und Weise, wie man atmet und Luft holt und ne, das sind ja letztendlich alles ausschlaggebende Dinge dafür, wie gut ein Produkt wird, einer Sängerin, eines Sängers, eines Rappers, einer Rapperin. Und zum anderen sagt er, dass man als Mensch ja seine eigene Stimme sehr verzerrt wahrnimmt. Ne, du kennst das sicherlich auch, wenn du deine Stimme in einer Voice-Nachricht auf einer Mailbox oder in einem Recording oder in einem Interview hörst, ist das bei dir relativ häufig der Fall, weil du da jahrelang schon Erfahrung sammeln konntest, aber für viele Menschen ist es ja total ungewohnt.
Ja.
Die hören sich so dreimal im Jahr selbst und sind dann total erschrocken.
Ich erinnere mich an meine ersten Rap-Versuche.
Ja. So, ich glaube, es gibt niemanden, der seine eigene Stimme mag. Also zumindest die allerwenigsten.
Vor allem nicht am Anfang.
Und vor allem nicht am Anfang.
Dass man mit dieser neuen Stimme warm geworden ist, die man zum ersten Mal dann vom Band hört.
Genau. Und er sagt, es gibt halt viele Dinge, wie die beiden gerade erwähnten, also Atemtechniken, aber auch Gestiken, Mimiken, die eigene Aussprache und so weiter und so fort, die man selbst überhaupt nicht wahrnehmen kann. Und er sieht es eben in der Aufgabe und Pflicht eines guten Produzenten, eines guten Coach, eines guten Mentors, genau diese Dinge herauszuarbeiten, herauszukitzeln und auch zu thematisieren, zu verbalisieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Und er sagt, man hat dann eine gute Verbindung, ein gutes Verhältnis, wenn man eine Ebene findet, auf der man das tun kann, ohne dass sich jemand kritisiert fühlt, ohne dass sich jemand zu nahe getreten fühlt. Und vor allem kann erst dann so richtige Magie entstehen, wenn sich jemand da voll drauf einlässt und nicht nur sagt, ja, ja, alles klar, ich beobachte das jetzt irgendwie beim nächsten Mal, sondern man wirklich eine Vertrauensebene schafft zwischen in dem Fall ihm und Jay-Z und Kendrick Lamar, aber ich glaube auch im Business zwischen Mitarbeitenden, zwischen Teammitgliedern, zwischen einer Führungskraft und einem Angestellten etc. pp., dass man sich eben dieses Forum schafft, um Außergewöhnliches zu leisten. Und das fand ich total inspirierend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat im Alltag ja immer mal wieder solche Momente, wo man Dinge beobachtet und nicht wirklich weiß, wie man die jetzt artikulieren kann oder sollte und überhaupt muss. Ne, manchmal denkt man sich ja, ah, mir würden jetzt wieder 17 Dinge einfallen, die ich gerne thematisieren würde, aber die wahrscheinlich jetzt irgendwie unangebracht sind oder von der Stimmung her passt es nicht oder jemand fühlt sich auf den Schlips getreten und so weiter und so fort. Und da bin ich dann, und du darfst gleich wahnsinnig gerne einhaken, ob du auch diese Momente hast, auf unser Lieblingsthema, zumindest hier intern bei The Ambition gestoßen, nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Die haben wir ja kürzlich hier nochmal aufs Podest gehoben und planen da gerade auch eine kleine interne Weiter-Fortbildung. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr, sehr gutes Tool ist, um genau in diesen Momenten richtig damit umzugehen. Also zwei Dinge sind es im Prinzip, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen, dass man sich seiner Pflicht bewusst ist, in dem Fall als Produzent, aber auch im Alltag als Partner, Partnerin, Vorgesetzter, Vorgesetzte, wie auch immer, jemanden auch an die Hand zu nehmen und zu coachen und das durchaus positiv zu sehen, weil der oder diejenige sind ja gar nicht in der Lage, die vermeintlichen Fehler, die sie machen, selbst wahrzunehmen. Also man sollte einen Teil seiner Zeit und Aufmerksamkeit investieren, um andere um sich herum besser zu machen. Also beobachten, besser machen und dann eben auf die richtige Art und Weise. Und auf die richtige Art und Weise möchte ich auch gerne noch kurz zu sprechen kommen, denn wir sind hier ja bei Learnings. Und deswegen habe ich mich auch nochmal mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und habe dazu ein schönes Zitat gefunden. Nämlich jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort und dort treffen wir uns. Ja? Und wenn man das hinbekommt, dann hat man im Prinzip gewaltfreie Kommunikation gut umgesetzt. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, okay, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. Was bedeutet das jetzt konkret? Auch dazu habe ich noch 3-4 Informationen mitgebracht. Und zwar ist gewaltfreie Kommunikation ein Konzept des Psychologen Marshall B. Rosenberg. Mhm. Und es dreht sich im Kern um 4 Aspekte. Und diese 4 Aspekte sind ganz wesentlich, wenn es darum geht, Dinge zu artikulieren und zu verbessern, zu coachen, wenn man so möchte. Am Anfang steht immer die Beobachtung oder der Fakt. Ja, das heißt, es geht um eine konkrete Handlung, eine Wahrnehmung, eine Situation, die man beschreibt, allerdings immer ohne eine Bewertung, sondern eine reine Beobachtung. Dann an zweiter Stelle kommt das Gefühl, ja, also das Gefühl, das durch diese Beobachtung ausgelöst wird. An dritter Stelle das Bedürfnis. Welches Bedürfnis hast du denn als Konsequenz aus dieser Beobachtung und diesem Gefühl? Und an vierter Stelle steht dann die konkrete Bitte. Ja, um das zu konkretisieren, natürlich auch noch ein Beispiel. Zitat: Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und sehe, dass die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist, das wäre die Beobachtung, dann fühle ich mich nicht gewertschätzt, Gefühl, denn mein Bedürfnis ist es, nach der Arbeit nichts mehr für den Haushalt zu tun und dass wir gleich viele Aufgaben im Haushalt übernehmen. Bedürfnis. Mhm. Ja. Deshalb wünsche ich mir, dass wir feste Tage ausmachen, an denen du für die Spülmaschine verantwortlich bist. Wäre eine Bitte. Mhm. Ja. Also im Prinzip in der Reihenfolge, wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche, deshalb möchte ich gerne D. Also A, Beobachtung, B, Gefühl, C, Bedürfnis, D, Bitte. Das ist die Theorie von Marshall B. Rosenberg und die Theorie hinter der gewaltfreien Kommunikation, die man als Tool nutzen kann, um Beobachtungen im Alltag oder im Tonstudio oder im Business am Arbeitsplatz zu artikulieren und Dinge beim jeweils anderen zu verbessern. So, alles sehr verklausuliert und kompliziert formuliert, aber ich hoffe, mein Punkt ist angekommen.
Voll angekommen. Also als erstes mal Props dafür, den Musikproduzenten hier im Metapher und so weiter mit dem Management und Leadership-Aufgaben zusammenzubringen. Mhm. Ja, und darauf zu gucken, das macht natürlich absolut Sinn, denn es gibt ja im Rap auch einen Beatmaker, der macht einfach nur so die Beats und schickt die irgendwo hin auf einer CD früher oder so. Und dann gibt's halt aber eben Leute.
Und ich glaube auch immer noch viele.
Ja,
die bauen halt Beats.
Genau, und inzwischen gibt's mehr und mehr, die machen fast den ganzen Song und der Rapper muss nur noch irgendwie das vom Blatt runterrappen, was ihm jemand geschrieben hat. Aber vor allem ist es ja genau spannend, solche Leute wie Rick Rubin oder so zu haben, die halt auch nochmal aus. Deshalb ist ja auch so spannend, wenn der dann mit so einem Johnny Cash zusammenarbeitet. Der hat ja vorher schon irgendwie 50 Jahre Musik gemacht. Mhm. So, und dann holst du aus dem nochmal eine ganz andere Seite und was ganz Neues raus und so weiter und so fort.
Und das besprechen die beiden im Übrigen auch ganz konkret, deswegen bin ich da eben drauf eingestiegen, dass gute Produzenten dazu in der Lage sind, nochmal eine völlig neue Seite des Künstlers, der Künstlerin zu zeigen. Mhm. Und Pharrell hat zum Beispiel gesagt, er hätte wahnsinnig gerne ein Prince-Album produziert, weil er fand Prince immer sehr eindimensional, natürlich großartig in dem, was er macht, aber er sieht da eben noch viele andere Möglichkeiten, die man hätte ausschöpfen können. Voll geil.
Ja, wie fast so ein Bildhauer oder sowas, der dann aus dem Baumstamm dann seine Skulptur rausarbeitet oder so. Also ne, mega spannend und hat ganz, ganz viele Parallelen zu solchen Managementaufgaben und zu Menschenführung. So, auf jeden Fall. Dann das Beispiel, was du rausgenommen hast, würde mir jetzt wahrscheinlich weniger nahe liegen als dir. Also ich hatte das
Die Spülmaschine?
Auch, aber das, was du beschrieben hast, auch man mit diesen Beobachtungen und dazu gucken, das klang für mich vor allem so, dass man auch nach dann verbesserungswürdigen Sachen guckt, also nicht mal so ein Details so von wegen, ich sag dir jetzt, ey, das machst du mal voll geil, das weißt du vielleicht noch gar nicht und dann freut sich der, sondern es ging ja jetzt auch mehr darum, man findet Sachen, die man noch verbessern kann. Also du bist schon Jay-Z, du bist schon der krasseste überhaupt, aber ich habe noch was gefunden und jetzt dann in deinem zweiten Schritt gewaltfreie Kommunikation, wie erkläre ich dem das, ohne dem auf die Füße zu treten, weil der ist fucking Jay-Z. So, wie soll ich dem das jetzt, ne? Wie soll ich ihm das schon beibringen? Also es ist ein Fokus auf Details. Ich hatte so ein Bild gerade vor Augen, wie so ein Trainer, der so ein Baseballspieler nochmal so die Feinheiten des Schwungs sagt. Wir müssen noch, deine Hüfte ist ein Millimeter, oder bei dir wär's Golf wahrscheinlich.
Ja.
Da muss man sowas doch bestimmt auch machen. Ja. Ne?
Das liegt und da lassen sich nur die wenigsten drauf ein. Auch da wieder toll, dass du das Beispiel bringst, als hättest du dieses Interview gesehen. Pharrell sagt auch, 98% der Künstlerinnen und Künstler, die bei ihm reinkommen, sind die ersten ich sag jetzt mal 4 Stunden der Aufnahme total humble und freuen sich voll und boah, ich bin hier mit Pharrell und voll geil und ich wollte immer mit dir arbeiten und dies und das. Aber der Effekt ist sehr, sehr schnell vorbei. Weil die sind dann auf einmal wieder der Superstar und wollen ihr Ding machen und wissen es genau und sind eben fucking Jay-Z. Ja. Und die wenigsten und zufälligerweise genau Jay-Z haben das nicht, sondern die bleiben humble und freuen sich über den Input und versuchen dann gemeinsam mit dem Produzenten Dinge zu verändern. Mhm. Und das trennt dann am Ende die Spreu vom Weizen.
Mhm. Genau, also ich glaube, das meine ich mit dem, was wahrscheinlich dir mehr liegt als mir, ist dieser Fokus auf die totalen Details und da die kleinen Ungereimtheiten noch auszumerzen, das ist alles sehr viel Bonsai-Pflege. Mhm. Ja. Mir liegt erst eher der Blick auf den ganzen Garten und dann, weißt du, der Rick Rubin könnte jetzt auch darüber reden, wie die Atmosphäre wichtig ist und die Inspiration wichtig ist und das so, ne? Anstatt die Feinheiten des Schwungs und so, aber safe wichtig und das zweite Thema natürlich auch wichtig, es ist jetzt ein Beispiel dafür, wo man etwas hat, wo man meint, das ist verbesserungswürdig und es gucken muss, wie kann ich einmal aufpassen, dass der nicht sagt, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu arbeiten, fick dich. Zweitens aber auch, dass nicht die Diplomatie einem besseren Ergebnis im Weg steht. Mhm, nach dem Motto, ja, hat mich auch voll genervt, dass der das immer macht, aber konnte ich dem nicht sagen, der ist fucking Jay-Z. Und, so, ne? Ich wollte die Studio-Time nicht mit Streit füllen. Und da sind solche Tools wie gewaltfreie Kommunikation natürlich super. So, da habe ich schon viel Begegnung mitgemacht, haben wir uns viel mit beschäftigt, auch bei Hip-Hop.de über all die Jahre. Auch witzig, man hört den ganzen Tag Gangster-Rap und danach redet man über gewaltfreie Kommunikation.
Ja. Auch die, aber, ich glaube, die Giraffen-Kommunikation genannt, ne?
Echt?
Ja, kurioserweise ja.
Okay. Ja, aber nee, finde ich genau wichtig, sich mit sowas zu beschäftigen, weil auch mit dem Beispiel, was du gesagt hast mit der Spülmaschine, ne, wie kriegt man es halt eben hin? Also oft ist das dann, fand ich auch mal, wenn einem das dann so erklärt wird, so okay, es fängt ja wieder an mit seiner komischen Hippie-Scheiße, aber es ist ja total wichtig und richtig, denn wie kriegst du es jetzt hin, dass wenn du mir erklären willst, ich soll öfter die Spülmaschine ausräumen und so, wie kriegen wir das so hin, dass ich nicht nur das Gefühl habe, der greift mich jetzt an, weil der will mir jetzt schon wieder auf den Sack gehen, ich hätte die Spülmaschine nicht ausgeräumt, als hätte ich nicht genug zu tun und ich habe doch das gemacht und er hat ja auch schon und bla. Und dann ist man direkt auf so einer persönlichen Ebene und die Spülmaschine wird nicht ausgeräumt. Im schlimmsten Fall führt es zur Scheidung. Whatever, ja. Und wie kann man das halt vermeiden? Das ist natürlich, dafür Tools zu haben, ist ja elementar in einem Unternehmen. Und natürlich gerade, wenn man Perfektion anstrebt und immer weiter, ne, von einem mäßigen Rapper zu Jay-Z und werden will und selbst als Jay-Z noch die Ambition hat, den Sport in noch größerer Perfektion auszuüben, dann elementar. Von daher macht mega Sinn, was du sagst. Welches Learning siehst du daraus?
Ich ziehe im Prinzip 2 Learnings daraus. Zum einen das Learning, dass man sich eine Vertrauensbasis schaffen muss, um gemeinsam Großes zu erreichen. Also ohne diese Vertrauensbasis, diesen Safe Space, in den man sich dann gemeinsam begibt, das war ja eben hier mit diesem Zitat, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns, also im Prinzip ein Safe Space in einer Partnerschaft, egal ob privat oder beruflich, den man sich schafft, um sich gegenseitig zu verbessern, um es positiv zu formulieren und nicht irgendwie von Kritik zu sprechen, und dass gewaltfreie Kommunikation ein Tool sein kann, um genau diesen Ort zu erreichen. Und dann werden wir alle hoffentlich irgendwann so erfolgreich wie Jay-Z und Pharrell und Rick Rubin und Kendrick Lamar.
Nice.
Oder wollen wir uns darauf einigen für die heutige Folge?
Bin ich dabei. Also ich bin ja barttechnisch schon Rick Rubin auf den Fersen.
Ja, wobei daher,
du dein kannst Bart mir dann noch sagen, was noch fehlt.
Extrem manikürt im Vergleich zu dem von Rick Rubin.
Ja.
Der sieht echt wild aus.
Da bin ich dann halt doch ein bisschen der Bonsai-Typ.
In diesem Sinne und mit diesem Bild verabschieden wir euch und uns aus der heutigen Folge und freuen uns auf nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast hier bei Orange beim Handelsblatt.
So sieht's aus. Euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei Learnings. Bye, bye.
Tschüss.